Junge Menschen, die sich auf Straßen festkleben, Streit um Heizungstausch und Ende des Verbrennungsmotors. Das Thema Klimawandel und ökologische Nachhaltigkeit ist fast im wahrsten Sinne des Wortes so heiß wie nie zuvor. Auch vor der Finanzbranche macht es nicht Halt. Nachhaltige Geldanlage ist das Stichwort, bei dem es um mehr als nur um Umweltschutz geht. Aber ist nachhaltige Geldanlage überhaupt der richtige Weg? Und ist sie am Ende nicht bloß Augenwischerei und Alibi-Veranstaltung? Darüber wollen wir in unserem heutigen Podcast mit Christian Klein sprechen, Professor für nachhaltige Finanzen, auf gut Englisch Sustainable Finance, in Kassel. Damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock.
Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 2. Mai.
Jan, bevor wir einsteigen, will ich dich erst einmal hier herzlich in einer ungewohnten Rolle als Co-Host in unserem Podcast begrüßen. Als Experte kennen wir dich ja schon. Und die, die es noch nicht wissen, Jan verantwortet seit gestern den Immobilienteil der FAZ. Also dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Martin. Das ist ganz toll, in dieser Runde dabei zu sein. Aber lass uns mal zu den Inhalten kommen.
Ja, lass uns mal in medias res gehen. Fangen wir gleich mal mit einer Gretchenfrage an. Jan, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit und der Geldanlage?
Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil wahrscheinlich jeder sich das stellt, wie lege ich mein Geld an und welche Auswirkungen hat das dann auch auf die Welt? Und selbst wer das irgendwie dann verneint und sagt, bei mir kommt es hauptsächlich darauf an, dass ich viel verdiene und eine hohe Rendite habe, wird sich ja schon mal diese Frage gestellt haben.
Ja, eben. Also der eigene Beitrag so zu einer Wirtschaftsweise, die Erde schont und die den Menschen gerechter wird, der ist ja vielleicht nicht groß, aber wer sagt denn schon, dass jeder von uns die Welt alleine verändern muss?
Ja, manchmal fragt man sich ja schon, ne? Was kann ich selbst tun? Was kann andere machen? Da finde ich es ganz spannend, dass du heute einen guten Experten dabei hast, von dem ich mir hoffe, da schon was zu hören zur großen Frage, ob sich das lohnt und inwiefern.
Und genau das wollen wir jetzt eben von Christian Klein wissen. Lieber Professor Klein, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind.
Hallo Herr Hock, ich freue mich über die Einladung.
Ja, Sie sind Professor an der Uni Kassel für Sustainable Finance oder zu gut Deutsch nachhaltige Geldanlage. Was genau macht Ihr Fachgebiet da eigentlich aus?
Also wir beschäftigen uns in der Forschung genau mit diesem Bereich, also dem Zusammenspiel von Geldanlage, Kapitalmarkt und Nachhaltigkeit. Und das klingt ja erstmal wie zwei völlig getrennte Sachen, aber uns geht eben darum, ist es möglich, Geld anzulegen und, sagen wir mal, dabei keinen Schaden anzurichten? Oder geht es sogar, dass man Geld anlegt und damit etwas Gutes bewirkt?
Gut. Ist die Frage, funktioniert das eigentlich? Also mal erste Frage, wäre es denn eigentlich nicht zielführender, wenn der Staat jetzt der Wirtschaft einfach Vorgaben machte, also Verbote erlässt, Gebote erlässt? Würde das eigentlich den ökologischen Zweck nicht besser befördern?
Ja, das macht der Staat ja trotzdem. Und die spannende Sache ist ja die, wenn wir solche herausfordernden Ziele wie das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen, brauchen wir alle Mittel. Und einen ganz großen Hebel, den der Staat, den wir eben haben, das sind die Kapitalmärkte. Und wenn wir uns das so vorstellen, eine Idee hierbei ist, dass der Staat oder in dem Fall ist es die EU-Kommission ja nur sagen muss, wir meinen das jetzt ernst. Wir wollen jetzt ernsthaft das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Wir wollen ernsthaft den Klimawandel aufhalten, dass dann eben die Kapitalmärkte sich überlegen, was hat das für Konsequenzen für die Unternehmen? Was hat es für Konsequenzen für die Geschäftsmodelle der Unternehmen? Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, also wenn wir jetzt wirklich den Klimawandel begrenzen wollen, dann ist es halt einfach keine gute Idee mehr, Technologien für Verbrennungsmotoren herzustellen.
Mhm. Ja, Sie haben es schon angesprochen, aber was die Unternehmen betrifft, sind die denn eigentlich überhaupt daran interessiert, ihre Wirtschaftsweise nachhaltiger aufzustellen, also eben keine Verbrennungsmotoren mehr herzustellen oder so? Ich meine, das geht ja dann teilweise an die Geschäftsgrundlagen, aber es geht ja auch ganz gewaltig an Herstellungsprozesse. Das sind große Investitionen, das ist ein Umstieg aus Technologien, die als etabliert gelten. Es gibt, ich meine, Sie sprechen ja, wenn ich das weiß, viel mit Unternehmen. Wie ist denn da so einfach, wie nehmen die das denn auf?
Ja, das ist ja der ganz spannende Punkt. Also dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja längst kein Wollsockenthema mehr, also kein Thema für Menschen, die im Reformhaus einkaufen, sondern hier geht es wirklich um Risikomanagement. Also Unternehmen wollen ja vor allem eine Sache und das ist Überleben. Und wenn die jetzt merken, dass wir das ernst meinen mit ein paar Nachhaltigkeitszielen, also zum Beispiel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, dann hat das Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle. Und dann müssen sie ihre Geschäftsmodelle umstellen oder sie überleben halt nicht. Und das ist das, was wir gerade wahrnehmen. Und das Spannende ist, weil Sie mich fragen, ich rede ja viel mit Unternehmen, ich sehe zwei Sachen. Also zum einen, dass die erkannt haben, oh, also die meinen das ernst, jetzt soll wirklich die Biodiversität gerettet werden, jetzt soll wirklich der Klimawandel aufgehalten werden und jetzt geht es um unser Leben. Wir müssen also gucken, hat das Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die auch merken, wenn sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dann finden das doch ganz andere toll, zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter. Also es gibt ja die Generation Y und die Generation Z, das sind die Generationen unter uns beiden, die dieses Thema natürlich sehr, sehr ernst nehmen und die die Arbeitnehmer von heute und morgen sind und die sehr genau hinsehen, wenn ihre Arbeitgeber sagen, du, wir machen jetzt einen auf Nachhaltigkeit. Und die Unternehmen merken eben, sobald das Thema nicht ernst genommen wird oder nur als Feigenblatt verwendet wird, dann sind das die Mitarbeiter, die aber auch ganz schnell enttäuscht wieder abziehen.
Okay, da sind wir schon näher, als wir schon an einem anderen Thema, was also in jüngster Zeit sehr stark diskutiert wurde. Das bezieht sich natürlich auch auf Unternehmen, aber es bezieht sich natürlich vor allem auf die Finanzbranche. Wenn es da um nachhaltige Finanzen geht, ist ja sehr viel von dem Stichwort Greenwashing die Rede. Also das heißt, es wird so eigentlich so nachhaltig getan, aber es ist eigentlich gar nicht nachhaltig. In letzter Zeit sind dann ja auch einige Fonds heruntergestuft worden, die Sie hatten es eingangs angesprochen, als keinen Schaden anrichtend, sind dann zurückgenommen worden, so auf, naja, ganz normal. Und andere, die also einen positiven Wirkung haben sollten, Impact, wurden also auf nur keinen Schaden runtergestuft. Ist das nicht irgendwie ein Zeichen, dass man da mehr versprochen hat, als man einzuhalten bereit ist oder einhalten konnte?
Also ich glaube, was wir sehen heute ist, dass wir mit bisschen sehr viel Elan in diese ganze Geschichte hineingegangen sind. Also die Begeisterung war am Anfang groß. Ich sag mal so, ich mache dieses Thema jetzt seit über 10 Jahren und vor 5 Jahren hat noch keiner wirklich gewusst, was Sustainable Finance, was nachhaltige Finanzwirtschaft überhaupt sein soll. Da habe ich vor allem immer erklären müssen, was man da eigentlich machen könnte. Und heute ist das ein Riesenthema, das ist längst im Mainstream angekommen. Und als das Thema groß wurde, sind halt viele losgezogen, haben gesagt, wow, wir machen jetzt auch nachhaltig. Und ich glaube, da war ernsthaft viel Begeisterung dabei. Und man hat einfach mal gemacht. Ja. Und Sie haben vollkommen recht, das Thema Greenwashing ist, glaube ich, das, was man als erstes bekommt, wenn man nachhaltige Finanzwirtschaft googelt. Und das ist auch das, was wir am häufigsten in der Presse sehen, wenn es um diese Thematik geht. Meine persönliche Meinung ist, ich halte das Thema für überschätzt. Also ich glaube, die meisten Greenwashing-Geschichten sind Missverständnisse. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dass viele einen Rückzieher machen und sagen, ah, wir haben gesagt, wir sind sehr nachhaltig, wir definieren jetzt, wir sind nur noch so mittelnachhaltig, hat eigentlich einen anderen Grund. Die Branche wird gerade sehr, sehr, sehr vorsichtig. Unter anderem hat es damit zu tun mit dem Fall, den wir letztes Jahr hatten, die DWS, also diesen Greenwashing-Skandal bei der DWS, denn an dem Tag, als es Gerüchte gab, die DWS hat einen Greenwashing-Skandal, hat der Marktwert von der DWS um 1 Milliarde Euro nachgelassen. Also nochmal, es gab nur Gerüchte, dass die DWS irgendwas mit Greenwashing zu tun hat und daraufhin sind die Aktienkurse abgeschmiert und die DWS hat 1 Milliarde Euro an einem Tag an Wert verloren. Und spätestens da ist allen klar geworden, das hier ist jetzt kein Spaßthema mehr, sondern die Finanzmärkte gucken sehr genau hin, was gemacht wird. Und sie sind auch bereit, maximal abzustrafen, wenn irgendwas in diese Richtung Greenwashing geht. Und das ist der Hauptgrund, warum jetzt gerade hier viele vorsichtig werden. Es ist viel Regulierung am Werk, aber viel ist noch nicht ganz klar. Also wir beide unterhalten uns jetzt hier gerade über Nachhaltigkeit und finden das total toll und total wichtig. Und ich bin überzeugt, nach einer Stunde, wenn wir über Nachhaltigkeit geredet haben, kommen wir beide drauf, dass wir über zwei völlig verschiedene Dinge geredet haben. Also hier wartet auch die Branche noch auf Definitionen und auf Regulierung und das wird kommen. Aber solange noch nicht ganz klar ist, wie man Nachhaltigkeit definiert, werden jetzt halt viele vorsichtig. Ich persönlich finde das in Ordnung.
Ja, also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, Nachhaltigkeit ist natürlich ein schönes Wort. Wir reden dann ja, wenn es um Finanzen geht, reden wir ja von dem sogenannten ESG, also ökologischen Zielen, sozialen Zielen und Zielen der Unternehmensführung. Die stoßen dann aber auch gelegentlich auch mal zusammen. Das macht doch die Sache dann auch wirklich so komplex.
Das ist absolut richtig. Also Nachhaltigkeit ist absolut kein triviales Thema. Das ist hochkomplex. Und für mich ist es wichtig, oder für mich selber war es wichtig, als ich irgendwann mal verstanden habe, Nachhaltigkeit ist zum Beispiel kein Zustand, sondern es ist ein Prozess. Das heißt, ein Unternehmen ist nicht nachhaltig oder das Gegenteil von nachhaltig, sondern wir haben bestimmte Nachhaltigkeitsziele. Das kann zum Beispiel sein, Klimawandel begrenzen oder Biodiversität schützen. Und jeder Schritt in Richtung dieses Zieles ist ein guter Schritt. Und das ist das, was ich Nachhaltigkeit nenne. Und das ist das, was wir unterstützen müssen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass sich auch Ziele widersprechen. Also nehmen wir mal ein Unternehmen, das bei uns sehr umstritten ist und wo es sehr, sehr viele Meinungen gibt, ist Tesla. Also Tesla stellt E-Autos her, die brauchen wir in der Zukunft, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen. Und die sind der Spitzenreiter. Und das ist also ganz, ganz nachhaltig, was die da machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier einen Unternehmensleiter, der per Twitter die Märkte manipuliert. Und Marktmanipulation, korrigieren Sie mich, in Deutschland wäre das eine Straftat. In Deutschland würde Herr Musk angezeigt werden und wahrscheinlich ins Gefängnis gehen. In den USA ist das möglich. Und das ist ein ganz klares Governance-Problem, also ein Unternehmensführungsproblem. Und jetzt stehen wir da und sagen, wie bewerten wir denn bitte Tesla? Tolle Produkte, sehr wichtige Produkte, sehr wichtiger Beitrag zum Thema Klimaschutz, aber eben ein CEO, der Dinge macht, die zumindest in Deutschland absolut gar nicht gehen.
Ja, ich habe auch mal ein Gespräch gehabt mit einer Fondsmanagerin, die, also auch so ein Klimafondsmanager, und die sagte, nein, sie hat Tesla nicht drin, eben genau aus den Gründen. Aber es sind ja auch dann andere Probleme, die wir dann haben. Die haben wir ja gerade erst im Zuge des Ukraine-Kriegs gesehen, nämlich mit den steigenden Energiepreisen. Ja, also wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen, gibt es ja nicht umsonst. Ja, also von daher haben wir da ja auch zwischen dem sozialen und dem ökologischen ja da auch einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Gegensatz, aber einfach, das passt nicht so ganz, wir kriegen es nicht unter einen Hut irgendwo.
Ist richtig, das Thema ist komplex und wir müssen uns sehr genau überlegen, was wir wollen, was unsere Ziele sind. Und ich sage auch immer, vielleicht müssen wir uns ein bisschen ehrlich machen und auch uns klar machen, es könnte etwas kosten. Also bisher ist es ja so, dass viele herumlaufen und sagen, hey, wir retten jetzt die Welt und wir machen dabei eine Überrendite. Also wir retten die Welt und werden dabei irre reich.
Und haben ein grünes Wirtschaftswunder, ja.
Ganz genau richtig. Und ich frage mich immer, wenn das möglich wäre, die Welt zu retten und dabei irre reich zu werden, warum haben wir sie nicht schon längst gerettet? Also dann hätte ja Donald Trump für uns die Welt gerettet. Und ja, aber da müssen wir uns mal ein bisschen ehrlich machen. Also es könnte sein, dass das Ganze etwas kostet. Und darüber müssen wir reden.
Ja, wobei natürlich etwas kostet. Das ist ja eine interessante Sache. Das liegt ja natürlich auch ein bisschen an der Art, wie man Reichtum definiert. Also ich meine, wenn ich Reichtum als Konsummöglichkeiten definiere, dann könnte es was kosten. Wenn ich jetzt aber sage, also beispielsweise bleiben wir im Ökologischen, saubere Luft, sauberes Wasser oder so etwas oder weniger Abfall, das macht mich reicher, dann sieht die Sache doch eigentlich schon ganz anders aus, oder?
Ja. Bin ich vollkommen bei Ihnen, aber das ist jetzt unsere persönliche, also Einstellung und vielleicht, ich habe ja auch 5 Kinder, deswegen mache ich das Ganze. Ja, ich mache das natürlich für die Zukunft meiner Kinder, nicht weil ich Kapitalmärkte so spannend finde, aber mein Herz schlägt für die Nachhaltigkeit und ich kann ja nur Finance, deswegen mache ich dieses Thema. Aber tatsächlich jetzt, hier rede ich jetzt nicht als Christian Klein als Mensch, sondern hier rede ich als Professor für Sustainable Finance und da geht es natürlich um Kosten, da geht es um Wertschöpfungsketten und da geht es am Ende um Renditen und um Gewinne für Unternehmen. Und das ist auch völlig legitim. Also keiner kann sich jetzt hinstellen und sagen, so jetzt, das war's, ihr Unternehmen dürft jetzt keine Gewinne mehr machen. Das wird nicht funktionieren. Und so müssen wir wirklich das große Ganze denken.
Nochmal zurück zum Thema Greenwashing. Also einige Anleger sind ja auch ein bisschen enttäuscht. Sie schauen dann auf einen ETF, der ist nach ESG-Kriterien, nach Paris Climate oder was weiß ich, aufgestellt. Und dann gucken sie auf die ersten Positionen und dann sehen sie Microsoft und Apple und sowas und fragen sich dann natürlich, es ist ja auch so, dass Nachhaltigkeit bei uns in Deutschland auch sehr viel halt vorwiegend mit Umwelt assoziiert wird, fragen sich dann, wo sind sie denn da, die grünen Unternehmen?
Also das ist eine sehr gute Frage und auch hier müssen wir einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also erstmal ein ganz spannender Punkt. Wir wissen aus unserer Forschung, wir befragen immer viele Menschen und wir wissen, dass die meisten Deutschen Nachhaltigkeit total toll finden. Wenn man dann weiter nachfragt, sind die meisten Menschen aber gar nicht wirklich sicher, was Nachhaltigkeit ist. Also wenn wir dann sagen, was ist denn für dich Nachhaltigkeit, dann können die das nicht so richtig benennen. Was die meisten Menschen aber ziemlich gut können, ist, wenn man fragt, was ist denn für dich nicht nachhaltig, und dann kommt meistens sowas wie Kinderarbeit, Waffen, und dann kommt aber auch irgendwie Amazon finde ich nicht nachhaltig und Microsoft auch nicht und irgendwie ist das alles nicht nachhaltig. Das heißt, das Ganze ist relativ nebulös. Und von dem, was Sie jetzt ansprechen, da müssen wir differenzieren. Die meisten Greenwashing-Vorwürfe, die ich so höre, sind in Wirklichkeit Missverständnisse. Denn es gibt einfach zwei Arten, wie ich definieren kann, wie ich einen nachhaltigen Fonds konstruiere. Also machen wir ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Fondsmanager und beschließe, ich baue jetzt für den Kunden einen nachhaltigen Fonds und der hat irgendwas mit Klimawandel zu tun. Und da könnte ich mir überlegen, und das ist der erste Ansatz, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Unternehmen? Und dann komme ich darauf, naja, Pariser Klimaschutzabkommen, CO2 einsparen, also ist Öl und Gas keine gute Idee und Kohle auch nicht, da investiere ich nicht rein. Und dann brauchen wir Solarenergie und wir brauchen Windkraft, da investiere ich rein. Und dann gucke ich eben weiter und schaue mir mal zum Beispiel Amazon an und sehe, dass Amazon eine sehr gute CO2-Strategie hat. Also die wollen sehr bald CO2-neutral sein und wir alle sehen diese Amazon-Elektroautos vor unserer Haustür hin und her fahren. Und dann schaue ich mir Meta oder Facebook eben an und sehe, dass die genauso einen Plan haben, wie sie in wenigen Jahren CO2-neutral sein werden. Und wenn wir uns Google anschauen, dann ist im Alphabet oder Google das erste Unternehmen, der erste riesengroße Konzern, der bald wirklich netto CO2-neutral sein wird. Also das bedeutet, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, werden diese ganzen Unternehmen noch da sein. Wir werden uns nicht davon abhalten, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Und dann ist eben der Ansatz, okay, dann investiere ich in diese Unternehmen und auch in Tesla, weil die ja auch einen Beitrag leisten. Und jetzt kommt genau das, was Sie sagen. Jetzt kommt der Kleinanleger, die Tante Erna oder der Onkel Alfred, und die haben sich jetzt so einen nachhaltigen Fonds gekauft und gucken rein und sehen eben, die größten Positionen da drin sind Amazon, Google, Facebook, Tesla und Microsoft. Und dann sagen die, oh, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß zwar nicht, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber irgendwie hätte es grüner sein müssen. Gut, also das ist der erste Ansatz, gibt es, und 95% aller nachhaltigen Fonds machen genau das. Und dann gibt es den zweiten Ansatz. Jetzt bin ich wieder der Investor, ich bin wieder der Fondsmanager, der sagt, ich will jetzt einen nachhaltigen Fonds bauen und ich mache das jetzt so. Mein Thema ist Klimawandel und ich überlege mir, wie kann ich das Geld so investieren, dass der Klimawandel aufgehalten wird? Also wie kann ich die Hebel des Kapitalmarktes nutzen, um den Klimawandel zu begrenzen? Und dann überlege ich mir, und dann komme ich auf die Idee, naja, es gibt so ein paar grüne Startups, die haben tolle Ideen, aber die bekommen kein Geld, weil das so riskant ist. Und dann investiere ich gezielt in die und ich suche und finde irgendwelche tollen Unternehmen, die zu wenig Geld haben, und investiere gezielt in die. Und dann haben wir hier natürlich ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Ich spreche vom Thema Impact, aber es wird auch sehr schnell sehr komplex und durchaus auch riskant. Und wenn ich jetzt die Tante Erna frage, ja, oder den Onkel Alfred, willst du wirklich nur in Unternehmen investieren, die Startups sind und deren Geschäftsidee vielleicht schiefgehen kann und dann ist dein Geld weg, dann sagen die wahrscheinlich eigentlich auch nicht. Mhm. Und wieder, das ist ein Punkt, wo wir ehrlich sein müssen. Und es gibt beides und es steht ja jedem frei, sich das eine oder das andere auszusuchen oder eben beides zu nehmen. Aber die meisten Greenwashing-Vorwürfe kommen daher, dass wir den zweiten Ansatz erwarten und den ersten Ansatz bekommen.
Ja. Und summa summarum, Sie haben es ja schon irgendwo angesprochen, aber lohnt es sich denn eigentlich nachhaltig anzulegen? Und zwar jetzt mal unter Rendite-Gesichtspunkt. Verzichtet man dann nicht auf Rendite oder hat ein höheres Risiko oder am Ende beides? Weniger Rendite und mehr Risiko?
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann war es tatsächlich so. In der Vergangenheit war es im Mittel so, dass Sie mit nachhaltigen Geldanlagen mindestens eine genauso gute Performance gehabt haben, also finanzielle Performance, wie mit regulären. Das heißt, sie sind nicht schlechter gefahren. Jetzt zwei wichtige Punkte. Erstens heißt das nicht, dass es in der Zukunft genauso sein muss. Und zweitens müssen wir uns überlegen, warum das so ist. Und nochmal, die meisten Fonds machen das, was ich vorhin erklärt habe, was ich den ersten Ansatz gemeint habe. Die setzen gezielt auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell irgendwie im Einklang steht, zum Beispiel im Pariser Klimaschutzabkommen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was da eigentlich passiert, eigentlich wetten sie darauf, dass die Menschheit das Pariser Klimaschutzabkommen erreicht. Also indem ich gezielt in Unternehmen investiere, die es noch geben wird, wenn wir 2050 alles geschafft haben, dann wette ich, dass wir es schaffen werden. Und ob ich das jetzt mache, weil ich mir das so sehr wünsche für meine Kinder, oder ob ich das mache, weil ich Donald Trump heiße, es eigentlich Quatsch finde, aber ich glaube, die Menschen sind so bekloppt und machen das, spielt dabei überhaupt keine Rolle. So, und wenn Sie als Privatperson, als Investor der Meinung sind, wir schaffen das, Denn wäre es ja völliger Irrsinn, noch weiter in Kohle, Öl und Gas zu investieren, denn das wird es in 30 Jahren, in 20 Jahren oder sogar in 10 Jahren nicht mehr geben. Da brauchen wir Alternativen. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ist es tatsächlich durchaus rational, das Geld auch nachhaltig anzulegen. Wenn ich jetzt losziehe und sage, ich will, dass mein Geld auch noch die Welt rettet, wird es komplexer. Und tatsächlich ist dieses Thema so komplex, dass wir hier noch ziemlich am Anfang sind und uns ziemlich viele Gedanken machen. Ich kann das nicht beantworten, da müssen wir noch viel forschen. Als Mensch und rein intuitiv meine ich, wenn es nichts kosten würde, die Welt zu retten, hätten wir sie längst schon gerettet, das habe ich ja vorhin gesagt. Und was ich auch ein bisschen lustig finde, wissen Sie, also mein Eindruck ist, da können Sie widersprechen, wir Deutschen, wir sind so wahnsinnig dogmatisch. Also wenn es ums Thema wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dann muss es aber mindestens gleich vegan sein. Ja? Und vor 3 Jahren haben die meisten Investorinnen und Investoren noch nicht mehr gewusst, dass es nachhaltige Geldanlagen gibt. Und jetzt müssen die aber schon mindestens sofort garantiert die Welt retten, sonst taugen sie nichts. Und ich sage, hey, lasst uns doch mal einfach anfangen. Also jeder Schritt, und wenn es doch so ein kleiner Schritt ist in Richtung Nachhaltigkeit, ist ein guter Schritt. Lasst uns doch mal anfangen, keinen Schaden anzurichten. Und wir können uns dann im zweiten Schritt immer noch überlegen, die Welt zu retten. Und ja, Nachhaltigkeit darf meiner Meinung nach auch Spaß machen. Es muss nicht immer alles mit Verzicht zu tun haben, sondern eben einfach mal machen.
Ja, ich habe vorhin ja den Ukraine-Krieg und die Energiekrise ja schon mal angesprochen. Wenn man mal so schaut, bevor der Ukraine-Krieg war, war eigentlich so in der Vermögensverwaltung Nachhaltigkeit, könnte man sagen, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Thema Nummer 1. Dann kam der Krieg, dann kamen die steigenden Energiepreise und plötzlich hatte man den Eindruck, war das Thema also nur noch nachrangig. Und auch heute, also ich sag mal einfach nur, gefühlt hat es nicht mehr denselben Stellenwert. Kann das sein, dass einfach auch an der Börse das Thema Nachhaltigkeit jetzt also ein wenig durch ist, andere Themen dominieren? Und hieße das dann nicht im Umkehrschluss, dass Nachhaltigkeitsinvestitionen am Anfang halt gut gelaufen sind, weil sich jeder drauf gestürzt hat? Und dass jetzt irgendwie renditemäßig das Thema so ein bisschen durch ist?
Der Ukraine-Krieg ist für das Thema nachhaltige Geldanlagen auch eine Zeitenwende. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat mehrere Gründe. Das letzte Jahr war das erste Jahr, bei dem nachhaltige Geldanlagen wirklich, ich sag mal, dumm aus der Wäsche geguckt haben. Denn das Einzige, womit sie letztes Jahr Geld verdienen konnten, waren die Themen Öl, Gas und Waffen. Ja. Und nachhaltige Geldanlagen, nachhaltige Fonds sind ja traditionell genau in Öl, Gas und Waffen nicht investiert. Und deswegen war das ein hartes Jahr. Und wenn wir uns das mal anschauen, was eigentlich passiert ist, ist, wenn wir das, was diese Fonds machen, als Wette bezeichnen und wir sagen, eigentlich wetten die auf eine bessere Welt oder eigentlich wetten die darauf, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, dann könnten wir sagen, offensichtlich ist es so, dass der Ukraine-Konflikt bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, kleiner geworden ist. Mhm. Und damit haben diese Fonds an Wert verloren. Und das ist, glaube ich, das, was viele beschäftigt. Ich glaube gar nicht, dass das Thema durch ist. Das ist immer noch omnipräsent. Nur eben, wir merken immer mehr, um was es geht. Natürlich ist das kein Garant dafür, dass wir jetzt alle reich werden, sondern wenn wir jetzt wirklich diese Welt gegen die Wand fahren und es irre heiß wird dank des Klimawandels, dann sind auch noch unsere Investitionen weg. Und das ist, glaube ich, das, was vielen klar wird. Der zweite Punkt, Thema Zeitenwende bei den nachhaltigen Finanzprodukten. Es geht um das Thema Waffen. Also Waffen war ja bis jetzt für nachhaltige Geldanlagen ein absolutes No-Go. Und schon jetzt sehe ich Tendenzen, dass man anfängt zu diskutieren, ist das wirklich so? Also brauchen wir nicht Waffen, um die bösen Menschen dieser Welt irgendwie aufzuhalten? Ich mag das jetzt auch gar nicht so kommentieren, aber was ich daran sehe, und das ist völlig in Ordnung, Werte ändern sich auch im Laufe der Zeit. Also hier haben wir ein ganz klares Beispiel dafür, dass ein Wert sich ändert. Und das sind eben die Diskussionen, die gerade geführt werden.
Ja, spannend. Wenn es jetzt darum geht, nochmal von dem sozialen und ökologischen her was zu bewirken, wäre es dann nicht auch eine Alternative, wenn ich sage, okay, das mit der Nachhaltigkeit ist mir in der Geldanlage, das ist mir einfach zu kompliziert. Und ich lege das Geld lieber einfach so an und spende dann von meinen Erträgen was für nachhaltige Projekte, was weiß ich, für Brunnenbohren in Afrika, für das Bauen von Photovoltaikanlagen, sagen Sie es mir, was da für ein guter Zweck wäre. Wäre das nicht eine alternative Strategie?
Klar würde es funktionieren. Natürlich, kann man machen. Also wenn wir uns alle darauf einigen, dass wir als Menschen eine Verantwortung haben, etwas für die Zukunft unserer Kinder zu tun, also diese Welt irgendwie enkeltauglich zu hinterlassen, dann wäre das eine tolle Strategie, die für mich völlig in Ordnung ist. Interessanterweise, und jetzt gehen wir in die Psychologie, Behavioral Finance, so ticken wir Menschen ja nicht. Wir denken ja ganz komisch in Konten. Das heißt also, wir Menschen denken irgendwie so 3% meines Einkommens spende ich und dann 4% tue ich für die Altersvorsorge und so weiter und so weiter. Und was Sie ja jetzt vorgeschlagen haben, ist, dass wir von den 4% dann 1% rüberschieben zu den Spenden, und Menschen machen sowas nicht, sondern dann wäre eben die Überlegung, will ich jetzt hier wirklich bei meiner Altersvorsorge das Geld in Dinge investieren, die dafür sorgen, dass es immer heißer wird auf der Welt. Also an anderen Worten, will ich bei meiner Altersvorsorge Unternehmen fördern, die dazu beitragen, dass diese Welt für meine Kinder nicht mehr lebensfähig ist. Das sind so eher die Überlegungen, die ich catchy finde, und deswegen werbe ich dafür, doch alles zu machen.
Abschließend noch eine vielleicht etwas philosophische Frage. Kann nachhaltige Geldanlage, kann nachhaltiges Finanzwesen, wird das die Welt retten? Kann das die Welt retten? Ist das der Hebel?
Definitiv nicht alleine. Aber es ist ein Baustein von ganz vielen Dingen, die wir brauchen. Meine Überzeugung ist, das allererste, was wir brauchen, und das ist sehr traurig eigentlich, ist Politik. Also wir brauchen wirklich Regulierungen, wir brauchen einen Bundeskanzler oder eine EU-Kommission, die sagt, wir machen das, wir werden das durchziehen, denn sonst geht's gar nicht, weil wir Menschen sind leider träge und wir sind Trittbrettfahrer, und sobald es uns nicht befohlen wird, gut zu sein, machen wir es irgendwie nicht. Aber dann gibt's noch ganz viele andere Stellhebel, und ein sehr wichtiger davon ist Sustainable Finance. Denn was die Kapitalmärkte wirklich gut können, ist Geld verteilen. Und es ist wirklich so einfach, wenn Sie ein Geschäftsmodell haben, von dem wir alle der Meinung sind, das ist nicht gut für unsere Welt, das sollte man beenden, dann ist der einfachste Weg, es zu beenden, den Geldhahn zuzudrehen. Und genau das ist das, was Sustainable Finance kann. Und eben natürlich positiv ausgedrückt für die jungen grünen Startups, die tolle Ideen haben für unsere Zukunft, da können wir dann den Geldhahn ganz weit aufdrehen.
Herr Professor Klein, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, hat sehr viel Spaß gemacht.
Jan, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
Ich fand schon beeindruckend, wie einfach er das Thema Nachhaltigkeit in Ertragsüberlegungen bei der Geldanlage eingeordnet hat. Nachhaltigkeit als Spekulation, man möchte das Wort hier fast gar nicht verwenden, aber darauf, dass der Kampf gegen den Klimawandel gelingt. Und ernsthaft, möchte da nicht jeder dabei sein?
Also was ich interessant fand, ich fand den Standpunkt zum Thema Greenwashing interessant. Also dass da eben noch viel im Werden ist hinsichtlich der Klassifizierung und der Geldanlage und so weiter. Und dass wenn man dann jetzt mit dem großen Holzhammer da draufhaut und alles schlecht redet und sagt, Kokolores, Schwindel und so weiter, dass man dann eben Gefahr läuft, dieses zarte Pflänzchen zu zertreten, was man dann doch braucht. Und dass dann Klein das auch noch so in den spezifisch deutschen Kontext einordnet, alles muss gleich perfekt sein und garantiert, das ist dann auch irgendwie noch so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem I. Und wer Fehler macht, der tut das ja natürlich dann immer in böser Absicht. Wenn man das dann genau betrachtet, so, dann merkt man schon, es ist irgendwie ein bisschen unrealistisch und es bringt vor allem nicht weiter.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, dass in Nachhaltigkeitsfragen eben es lange Zeit noch so Grautöne geben wird, dass das nicht ganz ideal immer von Anfang an ist und dass man da irgendwie mit klarkommen muss jetzt für die nächsten Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte, dass das nicht so ideal läuft. Aber wir sind jetzt schon beim Ding der Woche. Martin, was hast du denn diesmal dabei?
Ja, man könnte ja eigentlich ein wenig über die Fehltritte des Boris Palmer sinnieren, aber das ist jetzt nicht so ganz unser Metier.
Oh je. Das hoffe ich.
Ja, eben. Und deswegen reden wir doch lieber über was anderes. Über etwas, was für einen Finanzen-Podcast absolut naheliegend ist, über Banken.
Ah, sehr gut. Es geht um das nächste Kapitel in der jüngsten Bankenkrise.
Exactement. Übers Wochenende. Warum passiert sowas eigentlich immer am Wochenende?
Ja, da haben die Zeit.
Ja, sieht so aus, ne? Wahrscheinlich, weil die Banken eben zu sind und man sich da mal in Ruhe um die Bank kümmern kann. Ja, also übers Wochenende musste mal wieder die nächste Bank gerettet werden. Wieder mal in Amerika und wieder mal eine Regionalbank. Interessant daran ist, schon als die Silicon Valley Bank im März in die Pleite rutschte, galt am Aktienmarkt offenbar die jetzt in Krise geratene First Republic als wahrscheinlichster Kandidat für das nächste Schlamassel. Das konnte man damals auch unschwer am Kurssturz ablesen, der halt bei First Republic am heftigsten war.
Was ist passiert?
Gegenfrage, was ist der wichtigste Vermögenswert einer Bank?
Die Einlagen?
Ja, nah dran. Es ist das Vertrauen der Kunden. Wenn das weg ist, kann man eigentlich die Tür schon zumachen. Und so ist es auch im Fall First Republic gewesen. Rund 100 Milliarden Dollar haben die Kunden im ersten Quartal abgezogen. Und das war Pi mal dicken Daumen. Naja, so die Hälfte der Einlagen. Da hilft dann auch nicht mehr viel und da hilft dann auch kein Notkredit. Und den hatte First Republic ja schon, als das mit der Silicon Valley Bank war, bekommen. Immerhin 30 Milliarden. Ja.
Das klingt nicht gut. Das ist ein sehr hoher Hausum, um die es da geht. Da ist ja die nächste Frage, wie geht's weiter? Welche Bank ist die nächste? Kriegen wir wieder eine Finanzkrise, Martin?
Ha, wenn ich das mal wüsste. Ich hoffe es ja nicht. Also Joe Biden, Präsident, hat sich ja gestern mal lobend geäußert über die staatliche Einlagensicherung, die da korrekt und gut gehandelt hätte, den Steuerzahler verschont und so weiter. Und dass das stelle sicher, dass das Bankensystem sicher und gesund sei. Naja, Biden versucht da natürlich auch genau das wiederherzustellen, was verloren gegangen ist, nämlich Vertrauen in die Banken eben. Ich muss schon sagen, es ist richtig und es ist wichtig. Es ist eben die Frage, inwieweit gelingt das am Ende? Biden hat auch wieder gefordert nach strenger Aufsicht, Regulierung der Banken. Und da muss man auch schon klar sagen, die Misere haben zwar die Zinserhöhungen ausgelöst, aber eigentlich verantwortlich hat Donald Trump, der die Regionalbanken dereguliert hat und es ihnen einfacher gemacht hat, ihre Geschäftsmodelle kurzfristig aufzustellen, aber damit auch riskanter und langfristig eben anfälliger. Und wie man sieht, gerade für Zinserhöhungen sollte eigentlich eine Bank darauf eingestellt sein. Aber na gut, jedenfalls mein Mitleid für die Banker hält sich da in Grenzen. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und bessere Welt. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute auch von mir und machen Sie was aus Ihrem Geld, gern auch nachhaltig. Nächste Woche geht es jedenfalls auch mit dem Nachhaltigkeitsthema bei uns weiter.